Sehr schön. Ja, herzlich willkommen. Im Programm stehen noch mehr Personen. Ich vertrete hier unser Amt und halte den Vortrag Cloud-Native Geodateninfrastrukturen, skalierbarer Open-Source-Ansatz mit Kubernetes. Meine Kollegen sitzen hier im Publikum, also all die schwierigen Fragen können gerne an die gestellt werden dann. Und ich hoffe, ich kann Sie mitnehmen, trotz der späten Stunde. Es sind sehr plakative, schöne Folien, dank der KI. Und wir können reinstarten. Genau, von der Landeshauptstadt Wiesbaden sind wir, vom Stadtplanungsamt, also viel Richtung Bauleitplanung, B-Pläne, Flächennutzungspläne, Stadtgestaltung und von der Landeshauptstadt Wiesbaden, also in Hessen, sind wir verortet. Wir haben eine sehr dezentrale Struktur von der Landeshauptstadt Wiesbaden. Jedes Amt hat seine eigene Serverlandschaft, viel Windows, viele einzelne Server, alles einzeln aufgeteilt, je Fachamt, also Hardware und Software extrem unterschiedlich. Und unsere bisherige Infrastruktur von unserem Amt hat eigentlich sehr gut geklappt, aber wir haben eben wachsende Anforderungen an Geodaten, die immer mehr dazukommen, vor allem auch durch sowas wie digitaler Zwilling und Open Data. Da müssen wir einfach Schnittstellen bedienen. Wir haben immer mehr Daten, immer mehr Nutzer und dementsprechend auch durch digitale Beteiligungsformate einfach höhere Anforderungen und stehen da vor den Herausforderungen, dass unser klassischer GIS-Server da einfach nicht mehr ausreicht. Wie sieht der aus? Die meisten kennen es wahrscheinlich, also sehr klassisch, der alte Windows-Server im Intranet, aufrufbar, hatte eine PostgreSQL-PostGIS-Datenbank für die räumlichen Daten. Dann hatten wir noch einen lokalen Datenspeicher für alle Rasterdaten und Dokumente. Das wurde ganz klassisch wie also alle Komponenten, die webbasiert waren, über Apache Webserver veröffentlicht und über QGIS-Server und UMN-Map-Server wurden dann die Geodienste OGC-konform aufbereitet und erstellt und dann als WMS, also Web Map Service und Web Feature Service, in den Mapanner reingepackt, der dann auch über eine direkte Datenbankverbindung in die Datenbank reingreifen konnte und dann über den Digitizer auch Daten schreiben konnte über Webschnittstelle. Und was haben wir noch? Wir haben noch die Solar-Suche, die auf die Adressen, die Bebauungspläne und unsere Flurstücke zugreift, damit man dann eben auch zum Beispiel Mapbanner dann suchen kann danach. Und da haben wir verschiedene Fachanwendungen einfach aufgebaut für die jeweiligen Nutzer unseres Systems. Als Nutzer haben wir hauptsächlich Stadtplanerinnen natürlich, aber auch andere Ämter, die die Bauauskunft machen müssen. Und wir als Datenbank- und Serveradministratoren, die dann natürlich den Webbrowser benutzen, aber auch Desktop-basierte Systeme wie CAD und Desktop-GIS, QGIS ganz klassisch und eben auch natürlich PG-Admin, um auf die Datenbank zuzugreifen. Und im Git haben wir dann sowas wie die Map-Files schon liegen gehabt und auch für den Map-Banner die Konfigurationsdateien. Und die Struktur war schon stabil, aber eben wenig flexibel. Da waren unsere Ressourcen fest gebunden und die Anpassung war eben mit ziemlich viel Aufwand immer verbunden. Dann haben wir uns gedacht, das geht besser. Und was hilft da? Die Cloud, wie wir alle wissen, also Cloud wird nicht lokal betrieben, die Infrastruktur, sondern dann eben flexibel als Dienst bereitgestellt. Das heißt, Server, Speicher und Plattformen können dynamisch genutzt werden und bei Bedarf eben auch skaliert werden. Cloud Native geht nochmal einen Schritt weiter. Das heißt, die Anwendungen, die sind speziell extra für Cloud-Umgebungen entwickelt. Und das ist eigentlich das Schönste. Das heißt, die Anwendungen laufen überall identisch, egal ob auf einem lokalen Server, in der Cloud oder eben auch in einem Kubernetes-Server, in Microservices und Containern und Kubernetes orchestriert dann eben diese Container und ist die Grundlage für diese Anwendung. Wer weiß, was Kubernetes ist? Sehr schön. Für alle, die es nicht ganz wissen oder nicht so gut wissen, das Logo zeigt ja so ein kleines Steuerrad, kleiner Deep Dive zu Kubernetes. Und der Name Kubernetes stammt aus dem Griechischen, bedeutet Steuermann, Schiffskapitän für alle, die es nicht wussten. Also von daher, das hält den Kurs in den verteilten Systemen, also dem Cluster aus Servern. Und die Grundstruktur besteht immer aus zwei zentralen Bereichen, dem jeweiligen Control Plane und den Worker Nodes, die die Anwendungen dann ausführen. Das können physische Speicher sein, VMs, Clouds, Instanzen und die jeweiligen Anwendungen laufen immer in Pods. Und diese Pods, also die kleinste Einheiten Kubernetes, die kann in eins bis mehreren Containern aufgeteilt sein, die dann die jeweilige Ladeeinheit bilden. Also alles sehr bildlich gesprochen. Gibt es dann auch die Control Plane, die dann dafür sorgt, dass das System mit dem Zustand auch eingehalten wird, also der Soll-Zustand eingehalten wird und dann eben auch die Container auf die jeweiligen Workerloads verteilt werden, je nachdem wie die Auslastung sein muss, soll und eben ob viel RAM gebraucht wird, ob die CPU-Auslastung zu hoch ist, überwacht, dass alles läuft. Und ganz in der Mitte als kleiner Kran ist noch Docker, der dann eben die Container ausführt, so wie bei uns auch, aus dem Docker-Hub-Kondi. Und wir als kommunale GDI brauchen diese Fähigkeiten einfach. Also wir wollen gern hoch verfügbare Daten haben, persistente Geodaten. Wir wollen gern, dass bei vielen Daten, Echtzeitdatenverarbeitung wie Drohnen- und Sensordaten auch die Verarbeitung möglich ist und das mit der Last auch funktioniert, dass die Fehlerresilienz berücksichtigt wird. Also wenn mal ein Dienst ausfällt, der Container einfach neu startet und man das als Nutzer gar nicht mitbekommt. Also eine technische Basis schaffen für die digitale Stadtplanung. Und deswegen wollten wir eben als Pilotprojekt das mal ausprobieren, wie es läuft, wenn wir eben weg von dem Windows-Server kommen und dann künftig eben die anderen Ämter mitnehmen und da eine Basis für schaffen technisch. Wie ist das gelaufen? Wir haben 4 Säulen für die eigentliche Transformation im Betrieb, die da sehr relevant waren. Hauptsächlich der erste Punkt, die Daten auszulagern, also keine Daten im Container zu haben. Postgres beispielsweise braucht einen persistenten Speicher. Rasterdaten, Dokumente brauchen zentral geteilte Volumes außerhalb des Containers. Die müssen zustandslos betrieben werden, die Container. Das heißt, keine lokalen Dateien oder Zustände, kein Cache, keine Logs, die verloren gehen, keine festen Fahrtangaben. Möglichst externalisierte Konfigurationen, das heißt, die Dienste über klare Schnittstellen wie APIs kommunizieren lassen, die ganzen Komponenten entkoppeln und eben auch über Kubernetes Secrets und Git gezielt den Zugriff für die Administration erlauben, aber gleichzeitig blockieren, dass da was kaputt gehen kann. Und der 4. Punkt und letzte, die Skalierbarkeit herstellen, dass also mehrere Instanzen laufen können und die erweitert werden können über Microservices und dann eben auch zum Beispiel ein eigener Service für die Karten da ist, ein eigener für die Analysen und einer für die Daten und das System sich somit erweitern kann. Wie sieht das konkret aus? Also wir haben letztendlich die gleiche Geologik, stark runtergebrochen. Das Bild baut sich auch noch weiter auf für alle, die jetzt Bilder machen. Die Komponenten laufen aber eigenständig und isoliert und natürlich gibt es da parallele Instanzen noch, damit man überhaupt nicht mitbekommt, wer was nicht funktioniert. Und natürlich haben wir auch ein Test- und ein Produktivsystem noch aufgebaut. Und das ist jetzt sehr runtergebrochen und nur im Intranet verfügbar. Also Sie können es auch nicht googeln. Es ist so, dass wir neben dem Basis-Stack an Geokomponenten auch noch den Ceph-Cluster haben für den Speicher für die Datenbanken, also zur Sicherung der Datenpersistenz und niedrigen Latenz für alle Daten in der Datenbank und den S3 Object Storage, um die Rasterdaten und Dokumente zu speichern. Das heißt, sie liegen nicht mehr lokal in dem Speicher in dem E-Laufwerk, sondern sind ausgelagert worden. Und der S3 Storage dient gleichzeitig auch als Schnittstelle für Nextcloud, also Nextcloud als Programm zum Zugreifen auf die Daten, dann auch für die Endnutzer. Die Daten werden sozusagen also einfach nur weitergeschleust und dann über File Access dann über den Nextcloud Web Client oder Desktop Client dann auch an die Endnutzer weitergegeben, die natürlich auch die klassischen Schnittstellen wie vorher nutzen können, aber dann eben nicht mehr auf die lokalen Dateien vom Server zugreifen. Und parallel dazu haben wir natürlich noch geguckt, wie können wir das alles monitoren und loggen. Über Loki als Log-Aggregator und Monitor, der die Logs speichert und Grafana noch als Dashboard-Visualisierungstool, was darauf aufsetzt, monitoren wir das alles, das ist auch noch im Aufbau. Aber da haben wir natürlich jetzt einen Überblick und können schauen, wo kann man da noch was dran regeln. Und für uns besonders wichtig haben wir natürlich auch daran gedacht, dass die zentrale LDAP-Anbindung, also ans Active Directory funktioniert und die Benutzerverwaltung aus den Komponenten rausgezogen wird und alles über das LDAP läuft, also die Schnittstelle. Und parallel dazu die GIS-Versionierung, also vorher waren ja schon so ein paar Konfigurationsdateien im Git, die sind natürlich immer weiter da reingezogen worden und das Secret Management und Deployment läuft jetzt natürlich auch noch über Git. Das heißt, das ist auch noch alles rausgezogen worden und diese ganzen Bastler-Momente, die wir so lieben, sind jetzt nicht mehr so möglich, aber natürlich ist das sehr viel sicherer und performanter jetzt. Wir haben also ein automatisches Deployment und eigenständigen Betrieb innerhalb unserer städtischen Infrastruktur und das ist sehr cool, war aber auch einiges an Aufwand und es gab einige Herausforderungen dabei. Hauptsächlich war eben containerfähig nicht das gleiche ist wie Cloud-Native. Die meisten Komponenten sind einfach im GIS-Bereich nicht dafür gebaut worden. Die sind nicht von Grund auf so verteilte Systeme ausgerichtet und erwarten eben oft lokale Dateien, feste Pfade, dauerhafte Zustände, also sind nur containerfähig sozusagen. Und das Problem ist dann nicht die Lauffähigkeit, sondern eben, dass sie dann diese saubere Trennung haben von den einzelnen Zuständen, Daten und Services. Und das merkt man auch, also sowas wie, dass dann Geodaten oder Cache nicht im Container liegen darf, das war für uns neu und eben schwierig umzusetzen. Da gehe ich jetzt nochmal drauf ein. Ohne diese Herausforderung bleibt es eben ein Lift-and-Shift-Setup, das heißt, die grundlegenden Probleme, die wir vorher hatten, hätten wir dann einfach nur mit rübergezogen. Das wollten wir natürlich nicht. Wir wollten die Cloud-Vorteile nutzen, das System möglichst ausschöpfen, damit es eben perspektivisch, wir sind zwar nur ein kleines Amt, aber die anderen Ämter werden die aufsetzen, dass es da alles funktioniert. Von daher haben wir es möglichst umgebaut, um das eben auch hinzubekommen und alle Vorteile der Cloud auch zu nutzen. Und jetzt haben wir ein paar Herausforderungen, auf die ich genauer eingehe. Einmal das Architekturproblem durch Monolithenanwendung, also sowas wie Nextcloud und leider eben auch Mapbender. Das sind eben große, eng gekoppelte Systeme, die gewachsen sind und schwierig in einzelne Dienste und Microservices zu zerlegen sind, schwierig zu deployen dann auch in so einem System und einfach auf moderne Infrastruktur aufsetzbar, aber dafür nicht entworfen. Und diese ganzen Bastlermomente sind da eben schnell ein Problem. Der zweite Punkt, die Windows-Abhängigkeiten, also dass man Plattform-Migrationsprobleme durch Pfade hat, darauf gehe ich auch gleich nochmal genauer ein. Der dritte Punkt, Statefulness, also der Umzug von den zustandsbehafteten Software-Systemen und Daten, die dann eben zum Problem führen. Stateless-Daten, die eben nicht Anwendungen, die keine Daten dauerhaft lokal speichern und eben das Request von jedem Container abgefragt werden können, sowas wie ein Web-Services, der verarbeitet die Anfrage einfach und bezieht die Daten extern, ist super, aber die Anwendungen sind halt oft stateful, also zustandsbehaftet und müssen dann Daten lokal speichern und das muss man umgehen. Sowas wie bei Apache Solr, dass man den Suchindex, der sich mühsam aufbaut, damit man auf Adressen suchen kann, dann eben nicht in den Container reinwirft, der dann gekillt wird, das ist nicht optimal. Und genauso auch Konfigurationen von Mapbender oder Uploads von Benutzern, die dürfen natürlich auch nicht verloren gehen. Und der vierte Punkt, die dateibasierte Konfiguration, auch ein großes Thema beim Deployment, nicht im Betrieb. Darauf gehen wir auch gleich nochmal mit einem Beispiel ein. Der fünfte Punkt, Rendering und Performance. Vor allem Laufzeitverhalten, Ressourcenbedarfe müssen richtig skaliert werden. Das ist im Betrieb natürlich ein großes Problem. Da hilft Loki und Grafana als zentraler Logging-Stack. Das ist auch einfach noch ein offenes Thema bei uns, das richtig zu monitoren. Und die letzte Herausforderung und wichtigste, das Datenmanagement, also der Fokus darauf, was gespeichert wird und wie konsistent. Das ist ein großes Thema für sich, vor allem die Postgres-Performance, unabhängig vom Containerbetrieb eigentlich. Und zu den Windows-Abhängigkeiten. Also hauptsächlich die Windows-Pfade waren bei uns ein Problem. Auch sowas wie Dienste, Batch-Skripte oder proprietäre Tools können natürlich ein Problem sein. Wenn man auf Linux-Container umstellt, ist das einfach eine Anpassung, die nötig ist. Bei uns war es hauptsächlich jetzt zum Beispiel mit QGIS-Projektdateien ein Problem, weil wir die natürlich benutzen, um unsere Dienste zu veröffentlichen und da drinnen dann keine absoluten Pfade drin sein dürfen, Variablen drinstehen müssen für die Daten, die Rasterdaten, ein Proxy genutzt werden muss und das durfte natürlich nicht mehr alles so drinstehen im Klartext. Kann man das lesen, halbwegs. So sieht das in der Projektdatei dann aus, also alle festen Pfade, die vorher drin waren, mit dem Laufwerk E beispielsweise, die müssen da raus, die Datenbankverbindungen müssen ausgelagert werden und das sind auch Dinge, die man ohne Kubernetes machen sollte, vielleicht haben wir einfach nie gemacht, mussten wir nie machen, jetzt sind wir dazu einfach gedrängt worden und konnten nicht anders, das war gut. Und wenn man jetzt beispielsweise sowas wie eine PG-Service-Conf nicht benutzt und da rein dann die jeweiligen Konfigurationen reinschiebt, dann würde in der Projektdatei einfach in Klartext das Passwort drinstehen, das ist nicht so ganz optimal. Und zur dateibasierten Konfiguration. Wir haben möglichst alles, was geht, ins Git reingeschoben für unsere automatisierte Build- und Deployment-Pipeline, aber eben auch zum Konfigurieren für uns als Administratoren, beispielsweise bei Mapbender die YAML- und Config-Dateien, beim Urman-Map-Server die Map-Files und da einige Anpassungen natürlich auch machen müssen, zum Beispiel, dass wir eben nicht die Error-Log-Files einfach so abspeichern als Textdatei, sondern das dann auch entfernen und entsprechend dann die Fehler- und Log-Ausgaben nicht in die lokale Datei reinspeichern, sondern die in den Kubernetes-Container-Logstream reinpacken, damit Loki und Grafana das genauso auslesen kann und man am Ende eine schöne Übersicht mit allen Fehlern hat und die nicht verloren gehen. Und genauso auch, wer Map-Files liebt, hier ist ein Beispiel, dass man die Passwörter da genauso auslagert, dass man also nicht einfach reinschreibt, okay, hier ist mein Passwort, in die Datenbank möchte ich gerne meinen Layer abfragen, sondern dass man das auslagert als Kubernetes Secret, da wo auch die ganzen PGHBA-Konfigurationen mit Passwörtern und Datenverbindungen liegen und dann entsprechend das in den Container reingemountet wird, anstatt dass es in der Datei einfach drinne steht und jeder das auslesen kann. Zum Ausblick und To-Dos. Wir haben natürlich noch einige offene Punkte. Theoretischerweise sollte das Projekt schon abgeschlossen sein. Das ist die öffentliche Verwaltung. Ist es noch nicht. Wird alles gerade noch getestet und aufgebaut. Uns ist natürlich wichtig, dass wir auch künftig, wie so viele andere, Keycloak nutzen, dass wir also zwischengelagert nochmal unsere Benutzerverwaltung selber organisieren können, dass wir Monitoring und Alarmierung hinbekommen, also die Ressourcenüberwachung von CPU und RAM, Antwortzeiten, Health-Checks, dass wir da Alarme und Benachrichtigungen hinbekommen und so ein bisschen schauen können, wie ist das System zu optimieren. Wir müssen auch einiges an der Performance bestimmt künftig ändern und Stabilität. MapProxy hatten wir auch schon mal überlegt, ob das vielleicht mehr hilft. Letztendlich wichtiger Punkt ist aber auf jeden Fall, dass wir mehr APIs und Schnittstellen umstellen müssen. Wir wollen gerne natürlich die neuen OGC-APIs nutzen. Da sind wir einfach noch bei den alten Schnittstellen, haben das rübergezogen und müssen jetzt Stück für Stück schauen, wie wir das System upgraden können. Und im Internet wollen wir natürlich auch irgendwann mal landen, dass wir da dann also auch Bürgerbeteiligung, X-Plan umsetzen können und da im Internet auftauchen. Und es ist aber so, das System ist neu, sauber aufgebaut, ja, aber es hat eben noch geringe Datennutzerlast. Wir sind eben nur ein kleines Amt, sind noch nicht im Internet und daher sind viele Themen aktuell kein Problem, sondern müssen einfach künftig berücksichtigt werden. Und das ist in Ordnung, deswegen ist die Plattform auch bewusst größer gedacht, aber da müssen wir einfach mitdenken und letztendlich ist es eben ein Pilotprojekt und als innovative Blaupause gedacht, damit die anderen Ämter dann aufsteigen können und zum Beispiel mit uns ein Cluster bilden können. Unabhängig von diesem Thema, wer gerne berufsbegleitend Geoinformatik studieren möchte, kann ich nur Werbung machen für den UniGIS-Studiengang. Ich betreue das Modul, also das Wahlpflichtfach OpenGIS und verteilte Geoinformationsverarbeitung, startet diesen Sommer wieder. Wer Interesse hat, kann gerne mit mir darüber reden. Im Juni startet das wieder, kann man auch machen ohne den Professional. Und in noch wichtigerer Sache, unser Team sucht auch Sachbearbeiterin im Geodatenmanagement. Bis zum 29.03. kann sich jeder gerne bewerben bei uns. Und Kernaufgaben sind Entwicklung und Pflege von Geodatenbanken, Sicherstellung von Datenqualität und Standards, wer liebt es nicht, und die Durchführung von GIS-Analysen. Also nur spannende Themen und mit unserem tollen Team. Genau, das war's. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ja, danke schön. Du hast von dem tollen Team gesprochen. Kann ich direkt die erste Frage anknüpfen. Da wurde die Frage gestellt, wie groß ist euer Team? Denn mit wie vielen Human Resources habt ihr das Projekt gestemmt? Ihr sagt, ihr seid noch nicht ganz durchgekommen. Hättet ihr mehr Leute gebraucht?
Die Malen der öffentlichen Verwaltung mühlen langsam oder wie auch immer man das sagt. Es ist alles so ein bisschen schleppend, muss ich sagen. Aber an sich, also unser Team im Amt ist da eher Richtung GIS-Administration, consultant-mäßig, anwendermäßig sehr gut aufgestellt. Aber die Umsetzung von dem Ganzen lief mit unserem internen IT-Dienstleister zusammen. Und die waren da einfach mit uns zusammen neu in dem ganzen Thema. Also vorher hatten wir nichts mit Kubernetes zu tun, nichts mit Cloud. Und wir wollten direkt aber das Coolste von allem haben. Und war vielleicht ein bisschen ambitioniert, aber das hat so ein bisschen gedauert. Und da hatten wir zwei so Hauptentwickler, sage ich mal, zusammen mit uns, die dann den ganzen GIS-Themenbereich reingepumpt haben. Und das lief eigentlich ganz gut. Zum Docker-Builds, hier sind auch noch die Versionen. Die haben wir genutzt als Basis.
Danke. Ihr habt gesagt oder erwähnt, dass ihr Nextcloud benutzt. Hier wurde die Frage gestellt, vielleicht nicht nur in diesem Zusammenhang, aber generell auch, hostet ihr selber? Wo wird gehostet? Auf welchen Servern läuft das alles? Und vor allem dann auch, wie geht ihr mit Schadsoftware um?
Mit der Schadsoftware weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also hier der Hinweis, die einzelnen Images werden natürlich gescannt, ob da irgendwas nicht in Ordnung mit ist und durchgesehen. Und wir haben ja auch unser eigenes internes Git nochmal und das voneinander getrennt, alles ja noch im Intranet, deswegen mit Vorsicht zu genießen. Und der Server, ich klicke mal ganz oft zurück, so, der hat Nextcloud-Server auch am Laufen, aber also unsere Server sind meines Wissens nach in Wiesbaden, müsste ich nochmal nachfragen, und alles in Deutschland betrieben. Bei Nextcloud weiß ich es ehrlich gesagt nicht, das läuft alles über unseren IT-Dienstleister, der intern ist aber von der Stadt, also von daher müsste ich nachgucken.
Okay, danke. Dann noch eine Frage zu der Performance. Also ich habe das so verstanden, es greifen jetzt noch keine Anwender darauf zu oder wie viele Anwender greifen dazu? Hier ist die Frage, warum die Performance schlecht wurde.
Schlecht wurde sie nicht. Wir wissen einfach nur nicht, wie gut sie ist und wie viele Instanzen wir parallel brauchen oder wie die Zugriffe generell sind. Genau, es läuft noch nicht produktiv. Eigentlich sollte es das, ich springe nochmal nach hinten, eigentlich sollte es das ab ab Dezember schon go live sein und dann hätten wir bis dahin schon ein bisschen monitoren können. Unser Dashboard sieht ziemlich scheiße aus. Da läuft nämlich einfach nur alles rein untereinander. Deswegen haben wir da noch nichts Cooles aufgebaut und können nicht sagen, wie da die Zugriffe sind. Aber man merkt schon, dass die Komponenten, die vorher gelaufen liefen, schneller laufen, als sie vorher liefen. Also weiß nicht, wenn man eine Mapbanner-Anwendung aufbaut mit ganz vielen Diensten, die eingebunden sind und man scrollt dann rein und raus, ist die Antwortzeit schon schneller. Sowas merke ich schon. Aber ich teste das alles ja nur alleine und dann, wie gut die Datenbank damit läuft, keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Berichten wir nächstes Jahr.
Dann würde ich die Fragerunde nochmal ins Publikum öffnen. Wir haben ein Mikro, das kann rumgegeben werden.
Dankeschön. Ich habe noch eine Frage, warum werden denn keine Load Balancer eingesetzt, wenn jetzt noch so große Fragezeichen bei der Performance des Systems bestehen? Damit würde das Ganze egalisiert werden, ob jetzt nun ein oder 10.000 Anfragen kommen. Solange man definiert, wie Antwortzeiten und Ressourcen zur Verfügung stehen, da wird einfach ein neuer Dienst aufgesetzt, der dann die Anfrage beantwortet.
Ja, bin ich ehrlich gesagt raus. Vielleicht gibt es es auch schon im Hintergrund. Wir haben eben ja jetzt angefangen und sind, ich weiß es nicht, wenn es hochkommt, vielleicht 60 Leute, die gleichzeitig dazugreifen und dann mal einmal rein und rauskohlen in der Karte, um die Bauauskunft zu machen. Also ich behaupte mal, es ist noch nicht so ein großes Thema. Wenn dann irgendwann sowas wie der digitale Zwilling aufsetzt, wird es auf jeden Fall problematisch. Und da arbeiten wir jetzt noch hin, dass wir so Stück für Stück diese Themen angehen. Genauso, ich weiß auch gerade gar nicht, wie viele Instanzen da parallel laufen und wie generell das alles aufgesetzt ist. Müsste ich auch nachfragen. Läuft ja noch nicht.
Noch eine Frage aus dem Chat. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Warum CEPH und nicht SeaweedFS?
Ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, ich bin da so Teilprofi. Die ganzen GIS-Fragen kann ich gern beantworten. Alles Richtung Kubernetes sind wir neu drin. Das war einfach so das Erste, was Sinn gemacht hat in den Gesprächen. Und ob da was anderes noch performanter, besser ist, keine Ahnung. Wir haben da ja auch noch einige Probleme, zum Beispiel mit Nextcloud. Also wer da Profi ist, gerne mit mir in Kontakt treten. Wir sind da nicht top unterwegs. Und da funktionieren die Zugriffe auch noch nicht richtig. Also vielleicht ist es auch nicht die beste Option, keine Ahnung.
Ja, dann würde ich einfach sagen, gerne nochmal den Kontakt aufnehmen, eine E-Mail hinschicken für Empfehlungen, Verbesserungen. Ich sehe oben noch eine Frage. Vielleicht wird die auch erklärt, vielleicht wird die gestellt.
Vielen Dank. Ich wollte fragen, wie Sie das mit der Benutzerauthentifizierung machen. Haben Sie zum Beispiel hier auch Single Sign-On oder so, wo der Benutzer nur noch im Browser klickt, ja, anmelden, fertig, ohne Benutzerdaten eingeben zu müssen?
Ja, also soweit es möglich ist schon. Wir sind da ja noch im Aufbau. Also Keycloak kommt natürlich noch dazwischen, aber überall, wo es möglich ist, haben wir die LDAP-Schnittstellen genutzt und eingebaut und Single Sign-On auch dann genutzt. Gestaltet sich halt alles ein bisschen schwieriger als gedacht. Also, dass man zum Beispiel dann für Mapbänder auch noch das LDAP-Bundle braucht und das dann richtig einrichten muss. Und da waren wir einfach so ein bisschen, weiß ich nicht, überfordert vielleicht auch mit den ganzen Konfigurationen und wie man die am besten anspricht, aber überall, wo es möglich ist, genau, auch Single Sign-On.
Okay, danke.
Gut, danke für den Vortrag.
Gerne, gerne.